Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Vorgemerkt, dem Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf. Mein Name ist Lena und ich habe hier einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen, und zwar Dr. Norbert Kamp, der ehemalige Direktor der Stadtbücherei in Düsseldorf. Die Verabschiedung war jetzt gerade erst, das heißt, es ist quasi alles noch ganz, ganz frisch, und wir konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihn auch nochmal hier im Podcast dabei zu haben. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die er hoffentlich auch alle ganz brav beantworten kann, und bin selber schon ganz gespannt, weil da sind einige Sachen dabei, die weder ich noch viele wahrscheinlich da draußen von ihm kennen. Und ich wünsche euch jetzt damit ganz viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen. Bei mir habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, und zwar den Direktor der Stadtbücherei in Düsseldorf, Dr. Norbert Kamp. Hallo, Herr Dr. Kamp.
Guten Morgen, Frau Winter.
Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind, weil das ist jetzt eine ganz besondere Folge für uns und ich hoffe für Sie auch. Das wird nämlich quasi Ihre Abschiedsfolge in diesem Podcast sein. Also die Leute wissen das natürlich schon, wir machen ja schon ganz, ganz viel immer mit Ihnen. Sie sind in Social Media ganz, ganz bekannt bei uns auf den Kanälen. Aber Sie werden tatsächlich jetzt bald die Stadtbüchereien verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Ja, das ist richtig. Mit 66 Jahren fängt bekanntlich das Leben an. Das steht mir jetzt bevor, und im Sommer werde ich tatsächlich nach 34 Jahren bei den Stadtbüchereien Düsseldorf aus dem aktiven Dienst zumindest ausscheiden und dann nur noch als Nutzer die Bibliothek besuchen.
Ich bin sehr gespannt, wie sich so das Verhältnis zu der Bücherei daraufhin bei Ihnen verändert. Weil wenn man jahrelang einfach immer einer der wichtigsten Teile hier in der Bücherei war, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz verrückt, wenn man dann nur noch in Anführungszeichen als Nutzer hier die Bücherei besucht.
Ja, das denke ich auch, aber ich freue mich da ganz besonders drauf, weil ich dann als Freizeitnutzer kommen kann und sehr, sehr viel mehr auch gerade dezentral Veranstaltungen besuchen kann. Ich bin ja heute schon auch guter Kunde in unserer Stadtteilbücherei in Kaiserswerth, weil ich dann oben im Norden wohne. Und ist das natürlich sehr angenehm, wenn man dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad abends zu einer Veranstaltung fahren kann und auch locker bekleidet, sage ich dann mal, und nicht vielleicht immer so dem Amt entsprechend auftreten muss. Da freue ich mich sehr darauf.
Ja. Heißt das, Sie werden Ihre Sakkos erstmal im Kleiderschrank verbannen?
Ja, das auf jeden Fall. Meine Frau, die hat schon Horrorvorstellungen, dass ich da nur noch so in Schutt und Asche gehe, weil ich das auch schon angedroht habe. Aber ja, so kann man so in ganz normaler Freizeitkleidung sich dann immer und ewig bewegen. Das finde ich auch gut.
Ah, das finde ich auch gut. Das sei Ihnen auch auf jeden Fall gegönnt. Also nachdem Sie immer hier so adrett aussehen, dürfen Sie dann auch mal die Freizeitkleidung rausholen. Ja, wir haben ein paar Fragen an Sie vorbereitet. Ich dachte, wir fangen mal leicht an und starten in Ihrer Kindheit, wenn Ihnen das angenehm ist. Und zwar wollen wir doch wissen, was war Ihr Berufswunsch, als Sie ein Kind waren? War es immer die Büchereien?
Nein, überhaupt nicht. Das kam erst wesentlich später. Früher hatte ich so Kindheitsträume wie Radrennfahrer zu werden oder Taxifahrer oder LKW-Fahrer. Alles, was mit irgendwelcher Form von Fortbewegung zusammenhängen, fand ich total spannend. Heute muss ich sagen, zum Glück ist es ganz anders gekommen.
Ja, also auch zum Glück für uns. Also Sie haben ja sehr, sehr viel in der Bücherei bewegt. Könnten Sie sich denn schon ausmalen, wie die Bücherei wohl in 100 Jahren aussehen wird? Haben Sie da eine Ahnung, was da noch alles passieren könnte?
Also da muss ich zugeben, habe ich gar keine Ahnung. Ich wäre schon stolz, wenn ich wüsste, wie sie in 5 Jahren aussieht, wenn man so sieht, in welchem Tempo sich Bibliothek heute entwickelt. Das Tempo potenziert sich ja immer wieder. Die nächste Revolution, die uns bevorstehen wird, wird KI sein, bewegt uns ja jetzt schon. Ich erinnere mich aber noch zurück, als ich 1991 hier nach Düsseldorf kam, da war das schon eine Errungenschaft, wenn man eine elektrische Schreibmaschine hatte. Das muss man mal ganz klar sagen. Mein erster Ausweis wurde mir hier am 1. Februar 1991 ausgestellt, und das war noch so eine Hackschreibmaschine. Den Ausweis, den habe ich auch aufbewahrt. Hat heute in der Form keine Gültigkeit mehr, aber es ist ein Erinnerungsstück, was ich zu Hause habe.
Ja, das ist ja schon fast ein Reliquie. Ja. Wahnsinn. Was war denn die größte Herausforderung, würden Sie sagen, hier bei den Büchereien? Also Sie sagen ja 34 Jahre, da lebt man ja wirklich sehr, sehr viel. Ich bin jetzt seit 11 Jahren dabei, mit der Ausbildung zusammengezählt, und ich habe schon wahnsinnig viel erlebt. Ich weiß gar nicht, wie das in 34 Jahren alles was da passiert sein muss.
Ja, die digitale Entwicklung war immer wieder eine Herausforderung, aber das ging natürlich so Schritt für Schritt. Am einschneidendsten für unseren Berufsstand, würde ich heute sagen, war in Anführungsstrichen die Erfindung beziehungsweise bei uns die Einführung des Internets, was uns ganz andere Möglichkeiten eingeräumt hat, Kundenservice anzubieten. Oh ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also früher war es dann tatsächlich so, wenn ich in der Stadtteilbücherei Oberkassel war, dann konnte ich gucken, was ist denn da so in den Regalen. Dann konnte ich noch auf den Mikrofisch gucken, das war aber alles nicht so ganz vollständig. Es gab noch Zettelkataloge und ich konnte eigentlich kaum rauskriegen, was wo ausgeliehen war, beziehungsweise was auch in anderen Stadtteilbüchereien vielleicht zur Verfügung stand und dann möglicherweise in Oberkassel nicht da war. Da wurde dann telefoniert. Dann rief man an und dann sauste man zum Regal und guckte, ist es denn hier, und konnte auf diese Art und Weise Dinge bestellen, all das, was heute digital geht und uns auch nicht mehr in unserer täglichen Arbeit aufhält. Dadurch haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, eine ganz andere Form von Kundenservice anzubieten. Das ist sicherlich eine zentrale Revolution. Da bin ich gespannt, was KI in dem Zusammenhang noch für uns bedeutet, unseren Arbeitsalltag verändert. Ansonsten, baulich war natürlich hier CAP 1 eine riesige Herausforderung.
Ja.
Also wirklich den entscheidenden Schritt von einer Ausleihbibliothek zu einer Aufenthaltsbibliothek zu gehen, das war eine total herausfordernde, aber auch spannende Sache, die wir gemeinsam, glaube ich, wirklich sehr gut gelöst haben.
Mhm. Ja, da bin ich auch froh, dass ich davon ein Teil sein konnte. Ich hatte das im Zuge von einer Führung letztens erst erzählt, dass ich in der Ausbildung schon bei diesen ersten World Cafés mitgemacht habe und da so schon involviert wurde. Das war richtig toll. Und dann diesen Umzug jetzt mitzuerleben, das war Wahnsinn. Aus Ihrer Perspektive war dann natürlich nochmal eine ganz andere Planung dahinter. Wie soll das aussehen? Wie baut man überhaupt oder wie entwickelt man eine neue Bücherei mit so neuen Herausforderungen? Also ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr herausfordernd war.
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss dann auch sagen, wir hatten natürlich auch sehr, sehr viele Hilfe und Unterstützung von entsprechenden Architekten. Wir hatten sehr, sehr viel Glück mit dem Innenarchitekten, den wir ausgewählt haben. Viele, viele Dinge mussten aber auch erstmal in der Vision entwickelt werden. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an World Cafés, die wir gemacht haben und den gesamten Prozess, wo zum Beispiel immer im Mittelpunkt stand, die Zugänglichkeit, also die Öffnungszeit der Bibliothek weiterzuentwickeln. Da haben wir auch nicht davon geträumt, dass wir mal 76 Öffnungsstunden haben würden, dass wir jeden Sonntag geöffnet haben. Und das kommt ja auch gut an. Also wir haben sonntags immer bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher in 6 Stunden. Das konnten wir uns ja überhaupt gar nicht vorstellen. Oder ja, in 7 Stunden besser gesagt.
Ja, das sind Wahnsinnszahlen. Ich gehe mal so ein bisschen weg von CAP 1 und den Umzug und nochmal hin zu Ihrer Karriere. Das ganze Motto dieser Podcast-Folge ist nämlich eigentlich, was wir Sie schon immer mal fragen wollten. Und da gibt's jetzt einige, vielleicht auch skurrile Fragen. Mal schauen, wie weit wir da durchkommen. Aber was uns natürlich brennend interessiert ist, was ist ein Satz in Ihrer Karriere als Chef, den Sie nicht mehr hören können, wo Sie sagen, boah, Leute, lasst mich bitte damit in Ruhe.
Oh, das muss ich jetzt erstmal nachdenken.
Das ist in Ordnung.
Welchen Satz möchte ich nicht mehr hören? Kann ich eigentlich gar nicht so sagen, muss ich fast passen. auf jeden Satz und jede Frage sollte es auch immer eine gute und spannende Antwort geben. Nö, da wüsste ich jetzt, muss ich jetzt wirklich mal sagen, bin ich sprachlos, was ich eigentlich selten bin. Eine sehr gut ausgedachte Frage auf jeden Fall.
Sehr gut, damit habe ich ein Ziel für heute schon erreicht, dass Sie eine Frage nicht beantworten können. Wunderbar, da werden die anderen sich im Team sehr freuen. Aber wir haben natürlich noch ganz viel weitere. Und zwar, gibt es irgendwas, was Sie sehr vermissen werden an Ihrem Arbeitsalltag, an Ihrem Job, an dem täglichen Hiersein mit den Menschen zusammenarbeiten?
Ja, mit Sicherheit die vielen Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag die Bibliothek sozusagen stemmen. Das hat ja auch viel Spaß gemacht. Bibliothek ist ein Berufszweig, wo die ganz überwiegende Mehrzahl, muss man sagen, mit ihrem Beruf verheiratet sind. Ne? Also man hat da auf jeden Fall so ein Commitment, eine Ebene, auf der man immer zusammen ist. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, welche Lösungen die richtigen sind. Aber der Gesamtweg, der ist klar beschrieben, und wer sich für den Berufszweig entscheidet, entscheidet sich ja auch für Dienstleistungen an den Bürgerinnen und Bürgern. Ich betone ja immer, wir werden von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlt und müssen dann ein bestmögliches Ergebnis abliefern. Und das ist vielleicht auch was, was mich durch mein Berufsleben begleitet hat. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Man ist natürlich auch abhängig von den finanziellen Möglichkeiten, die eine Stadt zur Verfügung hat. Für mich war immer wichtig, dass wir als Stadtbücherei in Düsseldorf mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, das Beste machen und nicht lamentieren und rumjammern, wir müssten davon und davon mehr haben. Die Ressourcen, die liegen halt auf dem Tisch und da ist halt gefragt, was schafft man damit?
Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind da zum Glück ganz gut aufgestellt, aber was ich auch immer wieder sage, ist, dass dieses Haus und die Stadtbüchereien an sich einem so viele Möglichkeiten geben, Dinge auszuprobieren. Also ich mag dieses Konzept von, wir probieren was aus und wenn es nicht gut läuft, dann haben wir es zumindest versucht. Das ist ein Angebot an unsere Bürgerinnen und Bürger. Wenn es gut angenommen wird, haben wir alle gewonnen und wenn es nicht so gut angenommen wird, dann versuchen wir das so weit zu entwickeln, dass es eben gebraucht wird und gut läuft. Und ich arbeite ja in der Veranstaltungsarbeit und auch habe zum Beispiel die Saatgutbibliothek und das Hochbeet. Und das sind auch so Dinge, die woanders vielleicht gar nicht möglich wären und wo man hier eben die Chance bekommt, solche Sachen anzubieten und erstmal zu schauen, wie läuft das und macht das Spaß und nehmen die Bürgerinnen das denn an. Da bin ich immer wieder ganz stolz, wenn ich das erzählen kann, dass ich das während meiner Arbeitszeit hier machen darf und vor allem in der Bücherei. Also das ist ja, es gibt ja immer noch dieses verstaubte Bild, von dem wir natürlich sehr, sehr weit entfernt mittlerweile sind, aber was natürlich leider immer noch in vielen Köpfen vorherrscht, dieses man kommt hierher, man leiht sich Bücher aus, man geht wieder. Und wie Sie schon sagen, Aufenthaltsqualität ist natürlich mit dem Gebäude hier sehr, sehr viel größer geworden und eben auch die Angebote, die wir bieten können. Das ist ganz, ganz toll. Gibt es denn einen Ratschlag in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, boah, der hat mir super weitergeholfen oder der war total Quatsch?
Also grundsätzlich denke ich, sind wir immer gut aufgestellt gewesen, weil wir immer pragmatisch geblieben sind. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man jedes und alles verwirklichen kann. Wenn man 80% der Vorstellungen umsetzen kann, dann ist das auch schon verdammt viel. Man sollte nicht die ganze Arbeitskraft, die man hat, in die letzten Prozente letztlich investieren. Dann bleibt wenig Zeit für Neues. Und das haben wir eigentlich, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Manchmal gibt es an der einen oder anderen Stelle halt Lücken. Man kann auch nicht jeden Kundinnen und Kundenwunsch erfüllen, sondern man muss da auch schon an den breiten Trends und an die Masse denken, damit es funktioniert. Ja. Also das würde ich auch allen, die hier weiter beschäftigt sind und die mir nachfolgen, mit auf den Weg geben. Pragmatisch bleiben, das ist macht glücklich im Leben.
Das ist ein sehr guter Rat. Ich hoffe, der oder die Nachfolgerin gehört sich diesen Podcast gut an. Ich glaube, da kann man noch einiges lernen. So, wo machen wir denn weiter? Ich habe eine ganz spannende Frage, worüber Sie bestimmt auch einen Moment nachdenken müssen und auch dürfen. Und zwar, wenn Ihre Karriere ein Buch oder ein Film wäre, wie würde es wohl heißen, wenn Sie auf die letzten 34 Jahre zurückblicken?
Oh, auch wieder mal so eine ganz gute Frage. Aufstehen ist immer schwerer als liegen bleiben. So, das war's, ne? Es gibt ja immer beruflich Höhen und Tiefen, gerade wenn man so eine Leitung einer großen Einrichtung hat. Das ist völlig utopisch zu denken, dass jeder Tag immer auf dem Höhepunkt Spaß macht oder so, sondern die Rahmenbedingungen, sagte ich ja, die sind mal positiver, mal schwieriger. Und manchmal gibt es auch Rückschläge. Ich erinnere daran, wie schwierig die Suche doch nach einem neuen Standort für die Zentralbibliothek war. Das ist auch eine schwierige Frage gewesen, die wir super hier in der Stadt gelöst haben. Aber auch da gab es dann manchmal Punkte, wo man dann von einem auf den anderen Tag wirklich dann im Regen stand. Oder ein besonderer Punkt, der mir da einfällt, ist 2008, die Lehman Brothers Katastrophe, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht. Da bin ich mit meiner Familie in Herbstferien gewesen in Südfrankreich, habe mich da auch von allen Nachrichten so ein bisschen ferngehalten. Wir hatten eigentlich vorgehabt, unsere Zentralbibliothek seinerzeit komplett zu sanieren, hatten das Geld auch schon im Haushalt und hatten die Pläne und die Architekten und so weiter und so fort, Zeitpläne. Und dann kam ich nach Hause und da war alles auf Null gestellt, weil niemand wusste, wie die Situation sich global finanziell weiterentwickeln würde. Natürlich auch hier in der Stadt nicht. Da waren wir natürlich nicht die einzig Betroffenen, aber uns hat es massiv dann erstmal getroffen. Aus heutiger Sicht kann man dann nur sagen, Glücksfall letztlich, denn ob wir eine neue Zentralbibliothek bekommen hätten, wenn wir 2008 unsere alte saniert hätten, da sind sicherlich Zweifel angebracht. Also man muss auch allem Negativen dann auch wieder irgendwo was Positives abgewinnen.
Ja. Ja, ich bin ja sowieso großer Fan von diesem Karma-Gedanken und irgendwie hat ja alles seinen Sinn. Und natürlich in dem Moment war es bestimmt sehr enttäuschend, aber jetzt im Nachhinein, also das, was wir jetzt dadurch bekommen haben, das war es dann auch wert, nochmal zu warten und die ganze Situation nochmal neu zu analysieren und zu überdenken.
Ja, wie ich vorhin sagte, ne, Aufstehen ist immer schwerer als liegen bleiben, aber das Aufstehen lohnt sich meistens.
Aber das fand ich einen richtig guten Titel. Kann ich mir vorstellen. Also wenn Sie mal eine Biografie schreiben wollen oder eine Verfilmung Ihres Lebens überdenken, dann finde ich, sollten Sie den nehmen. Ich habe noch ein paar relativ private Fragen an Sie. Wir fangen mal nochmal an. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Sie sind dafür bekannt, dass Sie immer ein gutes Gespür haben, wo es gerade was zu essen gibt in diesem Haus. Wir hatten ja auch schon ein anderes Format zusammen gemacht, wo wir gesagt haben, dass sie auch immer möglichst versuchen, der Erste am Buffet zu sein. Jetzt ist aber die Frage, wie schaffen Sie das? Woher wissen Sie, wann in welcher Küche was Süßes steht? Noch manchmal, bevor eine E-Mail rumkommt.
Ja, manchmal denke ich, ich habe da irgendwie sowas wie einen siebten Sinn. Und das ist auch was mir dann irgendwo fehlen wird. Es ist ja, entstehen ja mal viele soziale Kommunikationssituationen beim Essen. Ich finde, gebe ich ja auch gerne zu. Wenn ich gefragt werde, ob ich ein Hobby habe, dann sagt jeder, ist Bibliothekar, der liest gerne, klar. das gehört ein Stück dazu, privat. Aber mein großes Hobby ist Kochen, gar keine Frage. Und da freut sich auch meine Frau am meisten drüber. Die kocht auch mal gerne, aber lieber so am Wochenende mit viel Zeit als im Alltag. Und wenn sie jetzt zu Hause einen Alltagskoch dann auch noch hat, dann bringt das sicherlich voran. Ja, ich gebe das zu, ich esse auch gerne. Ja. Na, das ist schon was durchaus Schönes.
Sehr gut. Es wird auf jeden Fall fehlen, dass Sie als Erstes dann da sind und dass man Sie auf jeden Fall immer vorne am Buffet finden wird. Aber Sie bleiben uns ja so weit erhalten, dass Sie weiterhin hier vorbeikommen und dann werden wir auch was Süßes in der Schublade für Sie bereithalten. Ich glaube, darauf können wir uns gut einigen. Dann müssen Sie es nicht erst suchen.
Das finde ich gut.
Herr Dr. Kamm, wie gut können Sie denn beim Spielen verlieren? Sind Sie ein guter Verlierer oder ein schlechter Verlierer?
Gemischt kommt immer so drauf an. Also ich mache am liebsten, spiele ich Glücksspiele, dann muss man sich gar nicht ärgern, weil dann der Zufall es will. Ja. Wenn ich dann gewinne, wir spielen auch viel zu Hause, sage ich natürlich immer, ja, das ist mit Verstand gewonnen. Und wenn ich dann verliere, dann sage ich natürlich Glück. Nein, eigentlich kann ich gut verlieren. Das macht ja auch Spaß, aber wir spielen zu Hause auch dann öfter mal, oder haben wir früher vor allen Dingen gespielt, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ja was Mitreißendes, wo man, wenn man mit mehreren spielt, dann wirklich enthusiastisch und mit viel Geschrei dann dabei ist. Ja. Das mache ich dann schon gerne. Und es gibt auch viele, viele, viele andere Dinge. Oder wenn ich auf Reisen bin, jetzt insbesondere, wo ich auch mit meiner Frau mehr alleine reisen kann und es regnet mal. Ich bin ja Camper, wie bekannt ist. Und wir sitzen dann in unserem Bus und es prasselt drauf. Das stört überhaupt nicht. Da wird der Tisch aufgestellt. Dann spielen wir viel Rummikub und solche Dinge.
Oh, ja.
Aber da gilt auch das Gleiche. Ne? wenn ich gewinne, dann mit überlegenem Verstand. Und wenn ich verliere, dann ist es halt ein Glücksspiel.
Finde ich eine gute Einstellung. Finde ich eine richtig gute Einstellung. Sie haben doch sicherlich auch mal einen richtig schlechten Tag, sodass Sie denken, ach irgendwie heute, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Kommt wahrscheinlich, oder so wie Sie mich angucken, kommt gar nicht so oft vor.
Ja klar, hat man da immer so einen Moment, wo man sich dann mal ärgert, aber das verfliegt dann auch sehr, sehr schnell wieder. Man hat ja hier in der Bibliothek immer mit so vielen Kolleginnen und Kollegen viel Abwechslung. Es gibt auch immer wieder sofort positive Dinge und gute Nachrichten. So richtig schlechte Tage kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also klar, manchmal geht man mit mehr Begeisterung in den Alltag. Manchmal hat man dann halt unangenehmere Termine. Ja. Das ist auch klar. Aber ansonsten bin ich eher ein Mensch, der gut gelaunt startet. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich immer, also insofern musikalisch bin, als dass ich, ohne dass ich es merke, immer welche musikalischen Töne von mir gebe. Manche hat schon gesagt, das ist das Kamm'sche Frühwarnsystem. Also man hört von weitem, wenn ich komme. Und das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen meinen Alltagscharakter.
Ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Sie sind doch eher vom sonnigen Gemüt, was sehr, sehr gut ist. Das macht nur meine Frage ein bisschen hinfällig, ob Sie einen Tipp haben, was man an einem schlechten Tag denn machen kann. Also vor sich hin pfeifen, glaube ich, hebt schon die Laune. Selbst wenn man so ein bisschen genervt ist oder so, wahrscheinlich auch was Gutes essen. Ich glaube, das hilft auch immer bei schlechter Laune.
Oder mal ganz in Ruhe einen Kaffee trinken, ja, und auch mal sacken lassen und sich bewusst machen, wenn man denkt, man hätte da eine Katastrophe, dass es ganz andere Katastrophen gibt. Da muss man sich nur die Tagesschau anmachen, dann ist man mit seinen eigenen Alltagssorgen ganz schnell wieder auf dem Boden. Und ja, das ist auch gut so.
Ja, ja, Sie haben das Frühwarnsystem schon angesprochen. Wissen Sie noch, wann Sie damit angefangen haben? Oder war das schon immer da?
Ich glaube, das habe ich mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Nö, ich bin also manchmal nervt es auch an andere, also meine jüngste Tochter zum Beispiel, wenn ich dann so mit ihr mal spazieren gehe oder sonst wo in der Stadt unterwegs bin, ich summe da vor mir hin, dann ist ihr das immer so ein bisschen unangenehm und peinlich, insbesondere wenn wir Menschen dann sehen, die sie vielleicht kennt.
Ja.
Aber ich merke das gar nicht selbst.
Ja, 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 das ist auch irgendwann einfach automatisch drin, ne? Also ich mag das sehr gerne. Das wird auf jeden Fall was sein, was mir fehlt. Obwohl ich jetzt schon andere Kollegen tatsächlich auch schon pfeifend erwischt habe auf den Bürogängen.
Ja, vielleicht ist das ja doch ansteckend. Das finde ich ja gut.
Vielleicht. Vielleicht ist das so ihr Erbe, was sie mit hier hinterlassen. Ich muss mal kurz meine Fragen durchgehen. Da sind nämlich bestimmt noch ein paar ganz gute mit dabei. Zum Beispiel, was würden Sie denn den jungen Menschen in der Bibliothek, also Ihren jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben, für Berufsleben an sich, vielleicht sogar speziell hier für die Stadtbüchereien, aber Sie können natürlich jetzt auf Ihren Berufskarriere zurückschauen und vielleicht gibt es da was, wo Sie sagen, okay, das hätte ich vielleicht auch gerne gewusst oder diesen Tipp würde ich gerne an jemanden weitergeben, vielleicht kann er den gebrauchen.
Also ich würde sagen, man muss unglaublich offen für Entwicklungen sein. Nicht jede Entwicklung beeinflussen wir ja selbst, sondern manchmal, man muss halt ein Gefühl dafür haben, welche Richtung Entwicklungen gehen. Das gilt für die Literatur, das gilt aber auch für ganz andere Dienstleistungen, die wir hier anbieten. Man muss dann da offen bleiben und wenn man dann selbst merkt, das ist nicht meine Stärke, dann muss man das auch gucken, dass man dann da abgibt und sagt, das sollen die mal machen oder sollen die mal machen. Wichtig ist, dass man hier ein Berufsfeld hat, wo man wirklich auch gut und selbst und auch vieles eigenständig gestalten kann. Wenn man das denn kann, dann ist man auch mit Begeisterung dabei. Das ist, Bibliotheksarbeit ist kein 0815-Job, sonst würden wir immer noch arbeiten wie in den 50er oder 60er Jahren. Heute ist eine Bibliothek was ganz anderes. Herausfordernd finde ich das, was Sie auch schon angesprochen haben, Frau Winter, dass wir weiterhin an unserem Image arbeiten müssen. Ne? Also wenn wir junge Menschen einstellen zur Ausbildung oder sonst was, dann frage ich dann auch immer ganz neugierig, wie denn so der Freundeskreis, wie die Eltern auf diesen Berufswunsch reagieren. Ich weiß noch, als einen meiner Schulfreunde zu ihm erzählte, ich werde Bibliothekar, da guckte der mich an und lachte sich kaputt und sagte, wie Bücherwurm.
Oh nein.
Ich glaube, dass bei manchen heute immer noch diese Vorstellung da ist. Ich glaube, in Düsseldorf sind wir da relativ weit mit unseren Dienstleistungen, insbesondere auch durch den Ruck, der mit dem Cup 1 mit sich gegangen ist. Also ich habe so das Gefühl, die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen, wenn die gefragt werden, wo arbeitest du, dann sagen die, ich arbeite im Cup 1, weil das als total cool gilt.
Ja.
Bibliothek hat ein verstaubtes Image, aber in erster Linie bei denjenigen, die Bibliothek nicht kennen und dann auch Vorstellungen aus ihrer Kindheit möglicherweise mittransportieren, die der Realität nicht entsprechen. Und gerade die jungen Menschen finden das ja hier bei uns total cool.
Ja, ich bin auch jedes Mal begeistert unten, wenn ich an der Information sitze, wie begeistert die Leute sind. Also das ist in allen Altersklassen, von den Kleinsten, die sich über das Baumhaus total freuen, bis hin zu den Älteren, die sagen, boah, so eine super Auswahl und ich habe hier Möglichkeit, mich hinzusetzen. Aber vor allem, und das ist ja, also das war Eine Frage bei meinem Vorstellungsgespräch. Wie würden Sie versuchen, Jugendliche in die Bücherei zu bekommen? Und ich glaube, das ist auch immer noch eine große Frage, gerade Jugendliche. Also die lesen nicht so gerne, zumindest in der Vergangenheit nicht so. Mit BookTok und so weiter hat sich das ja zum Glück alles ein bisschen geändert. Aber der Raum hier, freies WLAN, Steckdosen, die Jugendbücherei, Plätze zum Lernen, das ist, glaube ich, das, was die einfach super anzieht. Mhm. Und auch die Lernboxen, also die werden ja aus den Händen gerissen, sage ich mal. Das ist wie der gute Fisch auf dem Wochenmarkt, der einfach so die ganze Zeit gewollt wird. Und ich weiß nicht, wie viele Anmeldungen alleine für eine Büchereikarte ich hatte, allein wegen den Lernboxen. Und das ist ganz toll, dass die Jugendlichen insbesondere sich hier gerne aufhalten.
Also ich denke mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für uns, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ja. Sowas spricht sich sehr, sehr schnell rum, was wir hier machen. Die sozialen Netzwerke spielen dabei auch eine große Rolle. Mhm. Und es gelingt uns immer wieder, viele junge Menschen hierher zu bekommen. Da haben wir allerdings auch den Pluspunkt, dass, sagen wir mal, mit anderen Institutionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Schulen, dass wir hier die Möglichkeit haben, dass viele, viele Schulen uns besuchen, im älteren Jahren auch besuchen müssen, das steht im Curriculum. Ich glaube, im 12. Schuljahr muss man eine Einführung in die Bibliothek und Recherchetraining machen. Und diejenigen, die uns hier sehen und erkennen, was wir an Dienstleistungen anbieten, die kommen dann auch gerne wieder. Es sind ja auch viele Dinge, die mit Buch und Lernen weniger zu tun haben. Ja. Also unsere Jugendbibliothek bietet eine tolle Aufenthaltsqualität. Unsere Spreerwand und vieles andere, was wir hier anbieten, ist einfach ein cooler Ort.
Ja.
Und ganz wichtiger Vorteil für den Bereich Lernen ist sicherlich bei uns, dass wir einen Bibliotheksausweis, für den man was bezahlen muss, erst ab 21 haben, dass alle Dienstleistungen bis 21 kostenfrei sind. Mhm. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das mal so ausplaudern darf, dass gerade bei Einführungen, Recherchetraining, wo diejenigen, die herkommen, so 17, 18 sind in der Regel, diejenigen, die dann unter 18 waren, sich dann sofort angemeldet haben, wenn sie noch keinen Ausweis hatten, und die über 18 waren, dann eben die 20 Euro irgendwie nicht bezahlen wollen. Lange, lange Diskussion über Jahre im Kulturausschuss, weil wir immer wieder versucht haben, das Alter auf 21 hochzubringen, weil man da einfach noch in Ausbildung ist. Lange, lange die Argumente ausgetauscht, wo es dann zu Recht immer hieß, ja, aber wenn die ins Kino gehen, dann geben die auch 20 Euro dann aus und kaufen sich noch Popcorn. Das ist ja richtig. Nur irgendwann muss man dann auch sagen, es nutzt ja nichts, wenn es dann trotzdem dann hier nicht machen, wir die Dienstleistung aber anbieten. Und die ist ja auch finanziert. Und irgendwann hat man dann gesagt, wahrscheinlich der Kamp hat uns so lange genervt damit, jetzt machen wir das mal. Und derjenigen Zahl, die sich dann im Alter zwischen 18 und 21 im Bibliotheksausweis geholt haben, ist ja sofort explodiert. Und das ist ja auch gerade die Zielgruppe, die noch in dieser Bildungsphase ist. Und das hat sich absolut bewährt.
Ja. Ist das so eine der Sachen, wo Sie jetzt rückblickend draufschauen und sagen, boah, da bin ich richtig froh, diesen Kampf ausgetragen zu haben?
Ja, das war ja wirklich, steter Tropfen höhlt den Stein. Das war eine Diskussion. Ich habe auch immer die Argumente gut verstanden, derjenigen, die gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Die haben ja recht, das kann auch eigentlich nicht wahr sein, dass man dann sagt, 20 Euro ist mit 18 mir zu viel.
Ja.
Nur ist es dann letztlich so, und ich weiß auch, wie junge Menschen denken, ich habe selbst einige Kinder und du weißt dann da, wie die drauf sind. Also, das hat auf jeden Fall hinterher gut geklappt und alle haben es hinterher auch positiv genommen. Und gerade die jungen Leute zahlen ja auch dann eher Mahnentgelte als die Älteren, die dann denken, rechtzeitig zurückzugeben.
Ja.
Also es war jetzt kein finanzieller Schaden für die Stadt gewesen.
Ja, finde ich gut, dass man das so entschieden hat. Ich habe gerade schon mal kurz das Baumhaus angesprochen und ich plaudere hier mal aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass Sie letzte Woche noch auf dem Baumhaus nach oben geklettert sind. Können Sie sich denn daran erinnern, wann Sie das letzte Mal wirklich auf den Baum geklettert sind?
Oh, auf den Baum geklettert? Ich glaube, das ist aber schon so, ich glaube so 15 Jahre her, da waren wir mal in der Provence im Urlaub und unsere Kinder waren noch klein und da hatten wir direkt vor einem kleinen Ferienhäuschen, was wir da hatten, so einen Baum und da bin ich dann mit denen mehr oder weniger zwangsweise geklettert. Also als Kind und Jugendlicher, ich bin relativ im Grünen groß geworden, zwar in der Großstadt in Oberhausen, aber direkt neben einem Wald gewohnt, den sogenannten Dunkelschlag. Och. Und da haben wir eigentlich unsere ganze Kindheit da im Wald verbracht. Es gab ja diese Form von anderen Anreizen, Fernsehen, das kann man gar nicht erzählen, da gab es zwei Programme und dann wurde nachts gar nicht gesendet und so. Diese Form von Ablenkung gab es eigentlich ganz nur am Rande. Und vernetzt waren wir auch nicht, da wurde geschellt und dann ging man raus und die Freizeit spielte sich halt draußen ab.
Ja.
Und dann doch viel Freiheiten, also man weiß noch, als Kinder, da hat sich da haben die Eltern sich auch keine Sorgen gemacht, wenn die Kinder kamen schon nach Hause, wenn sie Hunger hatten und sind auch alle immer gekommen. Also von daher, da viel, aber hier Baumhaus funktioniert super gut, muss ich sagen. Als das dann aufgebaut war und ich da hochgeguckt habe, muss ich gestehen, habe ich gedacht, naja, ich hoffe, wir müssen nicht so oft zur ersten Hilfe greifen. Aber tatsächlich ist ja vom TÜV abgenommen, der Baum. Ist es so, dass wir da eigentlich bisher überhaupt keine Unfälle hatten. Alles immer gut abgegangen ist. Wenn, dann muss man eher auf die Erwachsenen aufpassen als auf die Kinder.
Ja, ab und zu verstecken sich auch ganz gerne die Jugendlichen da oben, um ihre Ruhe zu haben. Die muss man dann schon mal runterscheuchen. Aber ja, Baumhaus ist natürlich weiterhin ein absolutes Highlight. Und tatsächlich sind wir jetzt auch schon bei den letzten zwei Fragen angekommen. Und zwar, eine Frage ist noch, was ist etwas, was Sie gerne getan hätten oder tun würden, aber sich noch nie getraut haben?
Privat oder beruflich?
Beides.
Also privat ist es so, dass ich immer mal ein Stück Jakobsweg gehen wollte und habe jetzt unsere eine Tochter, die jetzt, muss ich überlegen, 27 ist, versprochen, im nächsten Jahr im Mai mit ihr nach Porto zu fliegen und dann wollen wir zusammen den portugiesischen Jakobsweg gehen. Der ist so 240 Kilometer lang. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und diese 800 Kilometer da ab Frankreich, das wäre mir sicherlich zu viel, aber das ist was wir irgendwie schon viele Jahre vor uns hergeschoben haben, aber was wir irgendwie nie hingekriegt haben. Das wollen wir jetzt sicherlich fix machen.
Ach toll.
Und beruflich, muss ich sagen, haben wir uns immer eigentlich hier gemeinsam alles getraut, wenn wir es für richtig gehalten haben. Ne?
Ja, das stimmt. Super, Herr Dr. Kamp. Die letzte Frage ist eigentlich nochmal eine persönliche. Was oder wen oder wie werden Sie uns vermissen?
Ach ja, es sind ja so viele Menschen, die hier sind und die meisten von denen, die hier sind, habe ich selbst mal irgendwann mit eingestellt. Das war für mich immer ganz wichtig und würde ich auch meiner Nachfolge empfehlen, bei allen Auswahl- und Personalentscheidungen immer mit dabei zu sein. Das gilt auch für Auszubildende, da ist so ganz besonders wichtig, das sind ja ganz junge Menschen, die noch nicht so geprägt sind, sich auch manchmal ganz anders entwickeln, als man sich das vorstellt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das machen sollte. Und dadurch ist es halt so, dass ich jeden hier kenne, wir sind so ungefähr 170 Leute. Und das ist eine Größenordnung, die kennt man dann alle auch persönlich und mit Namen. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin froh, dass ich nicht Jugendamtsleiter oder sowas bin, wo man dann 2500 Beschäftigte hat und von denen hat man 2000 mehr oder weniger selten bis nie gesehen. Das ist dann eine Größenordnung, die wirklich schwierig ist. Und von daher finde ich das sehr, sehr gut, dass das bei uns so wirklich griffig ist, dass man da wirklich dann jeden kennt. Als ich angefangen habe, da waren wir in der Situation, dass wir auch mal eine Liste gemacht haben fürs Personalamt, damals noch alles händisch, wo alle Beschäftigten nach Alter von oben bis unten sozusagen aufgelistet waren, vor dem Hintergrund, dass wenn man eine Personaleinsparung vornehmen musste, gab ja, sagte ich auch schon, schwierige Zeiten, dass man einfach gucken kann, wer geht eigentlich wann in Ruhestand. Das war das, was dahinter steckte. Und die Liste, die war dann handgehackt und getippt, 5 Seiten und ich war auf der 5. Seite gewesen. Und jetzt bin ich mit unserem Kollegen Klaus-Peter Hommes, der mit mir zusammen in Ruhestand geht, ganz, ganz, ganz oben auf der ersten Seite. Das ist
Wahnsinn.
Aber die alle anderen sozusagen habe ich dann mehr oder weniger miterlebt. Es gibt auch Kolleginnen, die jünger sind als ich und auch schon da waren. Aber weitestgehend alle habe ich dann sozusagen selbst im Älterwerden erlebt und das verbindet dann auch.
Ja. Haben Sie gedacht, dass Sie so lange bis zur Rente, bis zum Ruhestand bei uns bleiben?
Als ich angefangen habe, nicht. Nein, das muss man ehrlich sagen. Damals war ich sehr umtriebig gewesen und habe dann relativ häufig, also was ist relativ häufig, aber doch schon den einen oder anderen Wechsel hinter mir gehabt. Aber dann hier in Düsseldorf anzukommen, war dann irgendwo schon was ganz Besonderes. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet, aber meine Frau stammt aus Düsseldorf. Mhm. Wir haben dann erst im Ruhrgebiet gewohnt, sind dann nach Düsseldorf gezogen. Das ist ja auch schon irgendwo so, dass ich sagen muss, heute ist Düsseldorf absolut meine Heimat. Möchte ich auch in keiner anderen Stadt in Deutschland wohnen. Und die Rahmenbedingungen, das muss man auch klar sagen, waren in Düsseldorf eigentlich immer besser als in allen anderen Städten in Deutschland. Vielleicht Stuttgart und München sind natürlich auch noch Städte, die wohlhabend sind, wo die Rahmenbedingungen auch sehr gut waren. Das ist ja auch schön, mit guten Rahmenbedingungen zu arbeiten. Aber wichtig ist auch, dass die Stadtbücher in Düsseldorf eine Größe haben, die übersichtlich und überschaubar ist. Und ganz Riesennetze, die wir in Hamburg, München oder Berlin kennen, das wäre mir einfach auch zu unübersichtlich geworden. Dann kommt man wieder in die Falle, dass man eben nicht jeden kennt. Und ich glaube, das wäre so ein Mix für mich gewesen. Meine Frau hätte auch gesagt, nee, wir bleiben dann schon in Düsseldorf.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das freut mich sehr, dass Sie das so lange gemacht haben. Und ich bin ganz, ein bisschen wehmütig, dass wir Sie jetzt dann bald verabschieden. Aber Sie haben ja schon gesagt, Sie bleiben uns erhalten als Nutzer. Und Sie sind auch weiter wahrscheinlich im Freundeskreis der Stadtbücherei.
Ja, das habe ich auch gesagt. Habe ich im letzten Jahr sozusagen aktiv im Freundeskreis verabschiede. Ist ja so, dass ich dann bei der Jahreshauptversammlung immer berichte über die Entwicklung der Bibliothek und so weiter und so fort. Habe mich dann verabschiedet mit den passenden Worten: Im nächsten Jahr werde ich auch hier sein, aber nicht vorne, sondern ganz hinten direkt neben dem Buffet.
Sehr gut, das sind doch gute Aussichten. Herr Dr. Kampf, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nochmal Rede und Antwort zu stehen. Wir hatten ja schon vor einigen Jahren noch im alten Gebäude schon mal das Vergnügen, eine Podcast-Folge zusammen zu machen, wo Sie uns noch Ihren Schrank gezeigt haben. Und dass wir das jetzt so abschließen können, das freut mich doch sehr. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Vielleicht gibt es noch was, was Sie jetzt noch einmal sagen wollen. Sie sehen
so aus. Ich würde Ihnen die Chance einräumen, wenn Sie dann in gebührendem Abstand vielleicht mal ein Interview hier im Podcast machen wollen mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Stadtbüchereien, stehe ich dann immer gerne zur Verfügung und bin dann bereit, da mitzumachen. Und ansonsten werden Sie mich, da Sie ja selbst auch für Veranstaltungen und Literaturveranstaltungen verantwortlich zeigen, damit rechnen, dass Sie mich relativ häufig sehen werden in nächster Zeit.
Ach, das freut mich. Das ist doch eine gute Zukunftsaussicht hier auch für mich. Sehr gut. Also, dass Sie nochmal in den Podcast kommen, das nehme ich jetzt fest. Das machen wir so. Ich lasse Sie aber jetzt dann erstmal in den Ruhestand gehen, ganz in Ruhe, und freue mich jetzt noch auf die wenigen Wochen, die wir noch zusammen haben. Und dann gibt es ja noch eine große Abschiedsfeier. Da freue ich mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sitzen durfte.
Immer gerne. Einen schönen Tag noch.
Danke.